Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента Российской Федерации.
Im März 2004 geht es Wladimir Putin allem Anschein nach blendend. Russlands Wirtschaft floriert, weil Öl- und Gaspreise steigen. Und mit ihnen steigt auch Russlands Ansehen, weil der Westen die neue Stabilität des Landes honoriert und fleißig Rohstoffe einkauft. Russlands innere Systeme hat Putin zu seinen Gunsten geordnet, indem er die Oligarchen entmachtet und die Parteienlandschaft so zusammengelegt hat, dass stabil steuerbare Mehrheiten stets verfügbar sind. Und soeben ist er als russischer Präsident wiedergewählt worden, mit 71% aller Stimmen. Das ist noch nicht ganz das 88% Rekordergebnis von 2024, aber immerhin sind es fast 20% mehr als bei seiner ersten Präsidentschaftswahl 4 Jahre zuvor. Seine offizielle Amtseinführung als Präsident für die zweite Legislatur, die wir am Anfang dieser Folge gehört haben, findet am 8. Mai 2004 statt. Einen Tag später wird der Tag des Sieges gefeiert, an dem alljährlich Russlands Sieg über die Nazis im Zweiten Weltkrieg gedacht wird. Und an diesem 9. Mai 2004 explodiert in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny unter der Ehrentribüne eine Landmine.
Eine Militärkapelle spielt auf im Stadion von Grosny. Es ist der höchste russische Nationalfeiertag. Der Sieg über Nazi-Deutschland wird gefeiert. Auf der Ehrentribüne hohe Politiker und Militärs, im Publikum Veteranen. Plötzlich eine gewaltige Explosion. Bei der Ehrentribüne detoniert ein Sprengsatz. Präsident Kadyrov wird verwundet und stirbt später an den Folgen seiner Verletzungen. Im russischen Fernsehen zeigt sich Präsident Putin mit Kadyrovs Sohn Ramsan. Putin bezeichnet Kadyrov als heroischen Mann. In den vergangenen 4 Jahren hat er Tschetschenien und das tschetschenische Volk verteidigt und er hat den Tschetschenen wieder ein friedliches Leben ermöglicht. Putin hat mit Kadyrov einen seiner treuesten Verbündeten verloren.
Das Jahr 2004 entpuppt sich als entscheidendes Jahr für Wladimir Putins Herrschaft. Denn trotz des Aufschwungs gibt es Probleme mit den Aufständischen im Kaukasus, mit Demokratiebewegungen in ehemaligen Sowjetrepubliken und mit dem Westen. In den Reaktionen darauf zeigt sich die ganze Kälte und Härte seiner Führung. Es zeigt sich jetzt, was Putin wirklich will und was er politisch mehr als alles andere fürchtet. Und es zeigt sich, warum die Ukraine von Anfang an ein entscheidender Bestandteil seiner Pläne war. Sie hören Putins Aufstieg. Vom hoffnungsvollen Reformer zum Imperialisten, der Europa den Krieg zurückbrachte. Eine 4-teilige Serie des Spiegel-Auslandspodcasts 8 Milliarden. Dies ist Folge 3, der Ukraine-Komplex. Ab 1983 war Christian Neef Korrespondent in Moskau, ab 1991 für den Spiegel. Er hat Wladimir Putins Aufstieg aus nächster Nähe beobachtet, als Journalist und Experte. In dieser Folge erzählt er davon, wie Putin endgültig mit dem Westen bricht, wie er als Gegenentwurf beginnt, großrussische Symbolik und Ideologie zu sammeln und wie durch die Vorgänge in Georgien und der Ukraine seine Angst vor Revolutionen in Russland zutage tritt.
Wir haben einerseits die Präsidentenwahl, also die Wiederwahl Putins nach der ersten Amtszeit. Die wurde ja inszeniert als eine Wahl der Stabilität und des Triumphs. Also Putin habe sich bewährt, Russland habe wieder Fuß gefasst, laufe wieder auf dem richtigen Gleis. Und gleichzeitig passieren aber zunehmend Ereignisse, die genau diese Stimmung beeinträchtigen. Und das waren ja mehrere Ereignisse, die ihm absolut entgegenliefen. Das erste, der Überfall in Beslan auf diese Schule, das war am 1. September 2004. Wir sind ja da hingefahren mit einem großen Trupp vom Spiegel und haben dann eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation angefertigt. Es waren 1.100 Geiseln und zum Schluss gab es 385 Tote. Und wer vor Ort gewesen ist, hat gesehen, wie schon damals, wie hart die Führung damals reagierte.
Putin lässt die Schule nach 3 Tagen stürmen. Obwohl die Terroristen von Anfang an klar gemacht haben, dass sie Geiseln töten werden, wenn das passiert. Wie alle hier angesprochenen und angespielten Medienberichte verlinken wir auch die Dokumentation des Spiegel über die grauenhaften Vorgänge in Beslan in den Shownotes dieser Episode. Die Videos in diesem Fall nicht, denn die Bilder der Geiselnahme sind heute ebenso schwer zu ertragen wie damals. Halbnackte kleine Kinder rennen um ihr Leben, bis sie von russischen Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden können. Ständig fallen Schüsse, immer wieder hört man Explosionen. Die Unruhen in den Teilrepubliken Abchasien, Ossetien und vor allem Tschetschenien haben Putin die ganze bisherige Amtszeit beschäftigt. Kaum hatte er den ehemaligen Widerstandskämpfer Ahmed Kadyrov als Präsident in Grozny installiert, wird dieser umgebracht. Am russischen Tag des Sieges. Und auch die Terroristen von Beslan machen schnell klar, was sie erreichen wollen. Den Abzug der russischen Staatsmacht aus Tschetschenien.
Putin leugnet ja, wie üblich in solchen Fällen, direkte Zusammenhänge dieser Geiselnahme mit seiner Politik. Er wähnte schon bei Beslan den Feind nur außerhalb, also im Westen. Der hätte sozusagen die tschetschenischen Rebellen angestiftet, diese Schule zu überfallen. Deswegen wollte er eine harte Reaktion zeigen und ist also auf die ganzen Gesprächsangebote, die es ja doch gegeben hat, gar nicht eingegangen, sondern hat dann gewaltsam die Schule stürmen lassen. Deswegen diese 385 Tote, ein wirklich tragisches Ereignis. Und das hat viel Unruhe in der Bevölkerung, nicht nur dort unten im Kaukasus, hervorgerufen. Er versucht dann sofort wieder gegenzusteuern nach diesem Ereignis. Er schafft ja die Direktwahl der Gouverneure ab. Das Verhältniswahlrecht wird abgeschafft. Alles Reaktionen auf diesen Schlag, den er da erlitten hat. Und es gibt dann dieses berühmte Zitat von dem damaligen Parlamentschef Kruslov, der dann sagt, das Parlament ist kein Platz mehr für Diskussionen. Also wir diskutieren hier nicht mehr, wir winken sozusagen nur noch die Gesetze durch.
Das ist eine weiche Revolution, der größte Tag in unserer Geschichte. Nicht ein Schuss ist gefallen, nicht ein einziger Schuss. Die Leute sind überwältigt, sie haben die Regierung friedlich abgesetzt. Das ist wirklich sehr europäisch.
»2003 schon hatten die Menschen in Georgien in der Rosenrevolution völlig unblutig das korrupte Regime von Staatschef Eduard Schewardnadse entsorgt, dem ehemaligen Außenminister der Sowjetunion. 2005 folgte ein Massenaufstand gegen Präsident Askar Akajew in Kirgisistan, der als Tulpenrevolution in die Geschichte einging. Der entscheidende Vorgang für Wladimir Putins Aufstieg aber spielt sich im Herbst und Winter 2004 in der Ukraine ab.«
Das sind alles Ereignisse gewesen, wo die Bevölkerung eigentlich sich erhebt gegen das bestehende Regime, weil es diese Regime für korrupt hält, sowohl in Kirgisien natürlich als auch in Georgien. Und in der Ukraine nun ganz speziell, da erinnern wir uns ja an die Orangene Revolution, die Vergiftung des Präsidentschaftskandidaten Juschenko. Deutlich ist, dass Putin bzw. jetzt Russland von Anfang an am wenigsten mit der Unabhängigkeit der Ukraine zurechtkommt. Wenn man bedenkt, dass so ab Mitte der 90er Jahre die nationalistischen Töne lauter werden in Russland, das Verlangen zurückzukehren zu dem Status einer Großmacht, vor allem einer früheren russischen Großmacht, dann ist klar, dass so eine Großmacht nicht funktionieren kann ohne die Ukraine. Die Ukraine ist für Russland ein ganz wesentlicher Teil gewesen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben in der Ukraine eigentlich das Gros der Raketenindustrie, Dnepropetrovsk, das heutige Dnipro. Da wurden die Raketen gebaut zum größten Teil. Wir haben die Landwirtschaft, von der Größe gar nicht zu sprechen. Die Ukraine ist für sie der große Nerv und die wollen sie in irgendeiner Form wieder an sich binden. Und deswegen erleben wir das Jahr für Jahr, bis es dann zur Tragödie kommt.
Im Jahr 2004 ist Leonid Kutschma Präsident der Ukraine. Seine zweite Amtszeit geht zu Ende, eine dritte ist verfassungsgemäß nicht möglich, genau wie in Russland. Vor den Präsidentschaftswahlen unterstützt er den damaligen Ministerpräsidenten Viktor Janukowitsch, genau wie Wladimir Putin, der es sich am 28. Oktober, drei Tage vor der Wahl, nicht nehmen lässt, einer Parade in Kiew beizuwohnen und sich dabei offiziell Seite an Seite mit Kutschma und Janukowitsch zeigt. Gefeiert wird der Jahrestag der Befreiung Kiews von den Nazis. Tatsächlich wurde Kiew allerdings erst am 6. November 1943 befreit. Aber Janukowitschs Unterstützer opfern diesen historischen Fakt zugunsten der großen Show, um Putins bevorzugten Kandidaten für die Wahl im souveränen Nachbarland öffentlichkeitswirksam und mit Bezug zum großen Vaterländischen Krieg zu unterstützen. Der Präsident Russlands greift aktiv in den Wahlkampf eines anderen Landes ein.
Da sieht man sehr deutlich, dass er eines nicht zulassen will, dass diese Ukraine wegdriftet. Er fährt zweimal persönlich hin. Es gibt einen großen Stab der Putin-Leute direkt im Zentrum der Stadt in Kiew, von wo aus sie die Wahl Janukowitsch, des von ihnen gewünschten Präsidenten, steuern wollen. Und deswegen ist das auch für Putin ein ganz besonders schwerer Schlag, als dann die Wahl erfolgt ist und diese Demonstration, die Proteste gegen die Wahlfälschung beginnen.
Im ersten Wahlgang erreicht Janukowitsch offiziell 39,3% der Stimmen. Der von der Dioxinvergiftung schwer gezeichnete Juschenko 39,9%. Es kommt zur Stichwahl. Die Wahlkommission verkündet danach 49,4% für Janukowitsch und 46,7% für Juschenko. Die ukrainische Opposition erkennt das Wahlergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und die OSZE. Diese Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die die Wahlen beobachtet hat, teilt mit, dass demokratische Standards missachtet und staatliche Mittel zur Unterstützung von Janukowitsch missbraucht worden seien. Und ganz Kiew steht mit orangenen Schals auf dem Maidan.
Putin hat Janukowitsch ja zur angeblichen Wahl sofort als erster gratuliert. Aber es kommen immer mehr Nachrichten, dass die Wahl gefälscht ist. Und dann kommt es eben zu dem berühmten dritten Wahlgang, der vom obersten Gericht angeordnet wird, bei dem dann Juschenko siegt, also der Kandidat der, sagen wir mal, demokratischen Kräfte. Und das ist etwas, was Putin so nicht vorausgesehen hat. Das ist für ihn der natürlich sofort wieder der eindeutige Beweis, da wird von außen etwas gesteuert. Die Amerikaner sind hier drinne. Die Amerikaner haben diese Bewegung für Juschenko ausgelöst. Sie haben erreicht, dass diese Wahlen für ungültig erklärt werden. Aber er kommt nie auf die Idee zu sagen, da hat sich was angesammelt in diesem Land. Und wenn wir uns erinnern, wie die innenpolitische Situation war und der Kutschma, wie er die Journalisten verfolgte, Gongadze, der berühmte Journalist, der geköpft aufgefunden wurde, weil er doch sehr offen über Korruption und verschiedene andere Dinge im Regime gesprochen hatte. Und dann vor allem die Macht der Oligarchen, die ja da sehr ausgeprägt war und eben immer noch anhielt, nicht so wie in Russland, wo Putin das auf seine Art und Weise gelöst hatte. Das war alles ein sehr korruptes Regime gewesen zu jener Zeit. Das hat die Leute aufgeregt und sind auf die Straße gegangen. Aber für Putin war es von vornherein immer nur der Westen, der auch da eben versucht hat, über die Ukraine wieder auf Russland einzuwirken. Das sind alles Dinge, die in diesen Wochen und Monaten stattfinden und die tatsächlich dazu führen, dass Putin angeschlagen ist in Moskau selbst. Das wird auch von den Eliten in Moskau dann deutlich zum Ausdruck gebracht.
Ein Jahr später, im Dezember 2005, beschließt die Duma Ergänzungen zum Gesetz über Nichtregierungsorganisationen. Putins neuer Chef der Präsidialverwaltung, Wladislav Surkow, betont mehrfach, dass ein Gesetz notwendig sei, damit die Versuche des Westens verhindert werden können, auch in Russland eine Farbrevolution zu inszenieren. Insbesondere die NGO Freedom House hat er im Verdacht, weil sie inzwischen vom ehemaligen CIA-Chef James Woolsey geleitet wird und sich um die Förderungen liberaler Demokratien weltweit bemüht.
Da sind ja in der Tat viele NGOs beteiligt, amerikanische NGOs, auch Freedom House, können Sie erinnern, die alle natürlich die Bürgerbewegung unterstützen. In Kirgisien ist es nachher genauso. Aber trotzdem sind ja die Grundprozesse gehen in der Ukraine selbst vor sich. Das ist nichts Aufgesetztes. Trotzdem, das stärkt ihn, weil er ist fassungslos da in Kiew, das stärkt ihn seine Auffassung, dass der Westen, vor allem die USA, immer mehr versuchen wollen, die Länder im früheren sowjetischen Einflussbereich umzudrehen und damit Russland in die Enge zu treiben. Das beschäftigt ihn in der Tat. Nicht übrigens der NATO-Ausbau, die Einkreisung durch die NATO, wie wir es immer behaupten, sondern dieses Problem.
Die schwindende Kontrolle oder schwindende Einflussnahme Russlands.
Richtig, ja. Und die Angst eben davor, dass es auch mal irgendwann eine Ukrainisierung der russischen Politik geben wird. Das ist ja nicht so ganz abwegig. Davor hat er, glaube ich, eine sehr, sehr große Angst, weil die Ukrainer, das sind 40 Millionen und die sind sehr, sehr eng verbandelt mit Russland. Die Einflüsse sind da schon sehr groß.
Das ist interessant, dass Sie das so sagen, weil man denkt eigentlich immer nur über den russischen Einfluss in der Ukraine nach, aber dass das natürlich auch umgekehrt sein kann, da kommt man von alleine erstmal gar nicht drauf.
Wobei man natürlich immer wieder sagen muss, das fiel mir dann auf, weil ich dann oft in der Ukraine war, zur Orangenrevolution oder später beim Maidan. Die Ukrainer, die Russen ticken schon anders. Also ich würde gar nicht so diese, also aus meiner Sicht, diese Befürchtung haben. Die Ukrainer sind einfach freiheitsliebender, weil, während die Russen sind staatsgläubig. Das ist ein Riesenunterschied, so ist jedenfalls meine Sicht darauf. Der Russe wird immer, zeigt der Russe, etwas arg verallgemeinern, aber der russische Untertan wird immer den Staat vorziehen vor eigener Individualität, zumal er auf die eigene Verantwortung eher fürchtet. Das ist etwas, was in der Ukraine so nicht mehr ist und vielleicht auch nie war. Und das hat man schon bei der Orangenrevolution sehr gemerkt. Also insofern, glaube ich, ist die Gefahr gar nicht so groß gewesen, dass man in Russland, hinten in Sibirien, von diesen Bewegungen in der Ukraine direkt beeinflusst wird.
In Folge 2 unserer Serie Putins Aufstieg haben wir erzählt, wie sich Wladimir Putin in seiner ersten Amtszeit als Präsident mit dem Westen arrangierte. Wie wenig ihn die NATO-Erweiterung im Baltikum kratzte, wie er Kontakte und Kooperationen mit den USA, mit der EU und auch mit der NATO knüpfte. Und wie er sich mit Großbritanniens Premierminister Tony Blair und dem US-Präsidenten George W. Bush durchaus bei den ersten Besuchen gut verstand. Insbesondere die souveräne Wiederwahl Bushs, die Ende 2004 kurz vor dem dritten Wahlgang in der Ukraine feststeht, löst zunächst Putins Bewunderung für den Amerikaner aus. Aber schon im darauffolgenden Januar erklärt Bush Junior in seiner Rede zum Antritt seiner zweiten Amtszeit:
So it is the policy of the United States.
Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, das Wachstum demokratischer Bewegungen und Institutionen in jeder Nation und Kultur zu unterstützen, mit dem Ziel, die Tyrannei in unserer Welt zu beenden.
Tyranny in our world.
Diese Haltung ist Teil der neuen strategischen Ausrichtung der USA, die als Bush-Doktrin bekannt geworden ist. Sie definiert die Vereinigten Staaten als unilateralen Pol der Welt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, demokratisches Leitbild für den Globus zu sein. Mehr noch, Unterstützer und Kämpfer für die Demokratie in allen Ländern. Und das steht einer neuen Weltmacht Russland entgegen, so wie Putin sie anstrebt. Insbesondere, wenn man es selbst nicht schafft, die Politik anderer Länder nach eigenem Wunsch zu beeinflussen.
Diese Ukraine, das ist eben der große Schlag für ihn. Und da kommt seine außenpolitische Haltung ins Kippen. Es gibt dann einige Zeit später eines dieser berühmten Treffen in Valdai, wo er einmal die gesellschaftliche Elite auch aus dem Ausland versammelt. Und wo er dann auf einmal davon spricht, ja, eigentlich sind nur noch wenige Länder auf der Welt souverän, China, Indien, Russland, also Europa zählt da schon als von den Amerikanern gesteuert an. Und da sagt er auch das erste Mal solche Dinge wie, dass Russland die Menschenrechte und die Pressefreiheit neu definiert und nicht auf diese Art und Weise, wie es der Westen tut. Da spricht er das erste Mal doch sehr deutlich von der heroischen nationalen Geschichte, all das, was wir dann heute in ganz ausgeprägter Form haben. Also das ist schon deutlich zu spüren, dass da irgendetwas kippt.
Es ist allerdings nicht Putin allein, der den Kurs des Landes bestimmt. Vielmehr existiert ein Geflecht von Interessensgruppen um ihn herum, von deren Unterstützung Wladimir Putin profitiert hat und die selbst versuchen, von Putins Entscheidungen zu profitieren. Weggefährten aus dem Sicherheitsbereich, Ideologen, die helfen, seine Macht mit Narrativen zu verbrämen, Oligarchen, denen er wirtschaftlich freie Hand lässt, solange sie in seinem Sinne agieren. So hat sich inzwischen eine gegenseitige Balance mit hohen Risiken gebildet. Denn niemand will Putins Gunst verlieren, weil alle wissen, dass der Präsident die volle Macht des Staates aufbringen kann, um zu strafen. Wie man bei der Verhaftung des selbstbewussten Oligarchen Michail Chodorkowski gesehen hat. Und Putin kann sich andererseits niemals sicher sein, ob die Ratschläge, die er erhält, nicht nur den Ratgebern nutzen sollen und nicht dem Staat und seinem Herrscher.
Es gibt streitende Machtgruppen im Kreml oder um den Kreml herum. Verschiedene Machtgruppen. Das eine sind ja die Siloviki, also die Militärs und die Geheimdienstleute. Es gibt aber auch nach wie vor einflussreiche Wirtschaftsmanager, darunter viele Liberale. Und das sind alles Gruppen, deren Interessen Putin immer wieder in Einklang bringen muss. Er ist also durchaus nicht total unabhängig, wie wir es heute mal so vermuten und wie es heute sicher auch überzeugender ist als damals. Aber diese zweifeln in dem Moment wirklich daran, ob er der Richtige ist, weil es eben diese Rückschläge gibt in Beslan und die Revolution, Georgien. Da haben sie das Gefühl, der Kurs sei immer noch zu weich. Und eine der Reaktionen darauf ist von Putins Seite, dass er den Nationalismus in Innern schürt. Also wenn ich mich erinnere an den 9. Mai 2005, da gibt es eine ganz große, pompöse Staatsfeier zum Jubiläum des Kriegsendes. Die hat es so in dieser Form noch nicht gegeben. In dieser Zeit erleben wir dann die Rückkehr zum Stalin-Kult. Es gibt den großen G8-Gipfel in Petersburg, also immerhin diese Westkontakte funktionieren da noch. Und das ist der erste G8-Gipfel in Russland, den inszeniert er in einer ganz pompösen Art, fast schon einer zaristischen Art. Und das wirkt durchaus, denn so gegen 2006 rum gibt es Meinungsumfragen, wo jeder zweite Russe sagt, er hält das Land wieder für ein gleichwertiges Pendant der USA. Und auch der Westen selbst schätzt inzwischen ein, zumal die wirtschaftliche Lage sich gewendet hat zum Gunsten Russlands, auch wegen der Öl- und Gasentwicklung. Henry Kissinger sagt, die Russen sind wieder eine Macht. Und auch der Spiegel titelt im Sommer 2006 Russlands Rückkehr zur Weltmacht. Die wirtschaftliche Konsolidierung und die Schürung des Nationalismus, da ist Russland wieder auf dem Kurs, den diejenigen, die Putin eingesetzt haben, eigentlich haben wollten.
Праздник Победы – это самый родной, самый искренний и всенародный.
Der Tag des Sieges ist der liebste, der aufrichtigste Feiertag in unserem Land für die Völker der ehemaligen Sowjetunion. Er wird für immer der Tag der großen nationalen Heldentat bleiben. Und für den Staat Europa und den ganzen Planeten ist er die Rettung der Welt. Unsere Großväter und unsere Väter haben ihr Leben zur Ehre und Freiheit des Landes nicht geschont. Sie waren sich einig und haben ihr Vaterland verteidigt. Und heute verneige ich mich vor allen Veteranen des großen Vaterländischen Krieges. Ich wünsche ihnen ein langes Leben und Wohlergehen. Ruhm den siegreichen Soldaten des großen Vaterländischen Krieges und des Zweiten Weltkrieges. Alles Gute zum großen Tag des Sieges. Ruhm für Russland. Hurra!
С днем великой победы! Слава России! Ура!
Und so findet am Tag des Sieges 2005 eine Staatsfeier auf dem Roten Platz statt, die mit pompös noch vorsichtig beschrieben ist. Natürlich inklusive der bei Putins Machtübernahme wieder eingeführten Nationalhymne aus der Sowjetära. Die geladenen Staatsgäste schauen beeindruckt zu. Der japanische Premier Junichiro Koizumi, Italiens Staatschef Silvio Berlusconi, der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder und auch George W. Bush. Denn auch wenn Putin dem Westen inzwischen misstraut, der Westen hat das noch nicht so realisiert und ist nach wie vor sehr daran interessiert, ein gutes Verhältnis zu Russland zu pflegen.
Das Bestreben, wirtschaftlich eng mit Russland zusammenzuarbeiten, ist sehr, sehr groß. Und gleichzeitig auch der Versuch, die anderen Dinge nicht mehr so genau zu betrachten, die sich innenpolitisch da anbahnen, also dieser Nationalismus und all diese Dinge. Wir erwähnen sie zwar, wir schreiben kurz darüber, aber wir nehmen sie nicht wirklich ernst. Wir, glaube ich, verstehen zu der Zeit nicht, dass sich hier eine Wende andeutet, denn für Putin und den ganzen Kreml ist ja die Frage, welche Identität wollen wir denn Russland geben? Wohin soll Russland steuern? Da gibt es die ersten Töne, die man genauer hätte beachten müssen. Das wird zwar noch ein paar Jahre dauern, bis sich das dann direkt rausbildet. Aber all das wollen wir in der Zeit in der Tat nicht wirklich sehen, weil wir ja mit Business beschäftigt sind.
Und dazu zählt dann auch so etwas, das habe ich hier noch als Stichwort stehen, wie der russisch-ukrainische Gasstreit. Manche schreiben sogar Gaskrieg, als Russland irgendwann sagt, wenn ihr nicht so spult, wie wir wollen, so habe ich das empfunden, dann drehen wir euch einfach mal das Gas ab. Und darunter leiden dann die westlichen Kunden, die auf die Durchleitung des Gases angewiesen sind. Und the blame geht aber dann an die Ukraine.
Ja, ja. Das meinte ich ja damit, als ich sagte, es geht schon Ende der 90er Jahre los, der Druck, der wirtschaftliche Druck auf die Ukraine. Und in den Jahren darauf läuft das meistens genau über dieses Thema. Wir stoppen den Gasfluss und den Gastransit durch die Ukraine. Es wird immer schwieriger für die Ukrainer, die Deals auszuhandeln mit Putins Russland, wie man das Gas durch das Land leitet, welchen Gewinn man selbst davon hat und welche Kosten man gegenüber Russland hat. Also das ist deutlich und gleichzeitig kommt ja das Bestreben Russlands, das ist ja schon sehr deutlich zu sehen, damals die Ukraine künftig zu umgehen, indem man neue Pipelines baut, eben auch durch die Ostsee, wo die Deutschen, auch Angela Merkel, immer sagen, das ist überhaupt kein Problem. Putin hat uns versichert, dass er auch weiter diese ukrainischen Netze nutzen wird. Das war schon damals völlig blauäugig. Es war deutlich sichtbar, welchen Kurs Putin steuert, die Ukraine möglichst auszuschalten und unter Umgehung der Ukraine wirtschaftlich zusammenzuarbeiten mit dem Westen.
Wie wenig Respekt Putin noch vor der westlich dominierten Welt und George W. Bush empfindet, zeigt sich 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als Putin Russlands neues Selbstbewusstsein damit demonstriert, das von den USA und der Bush-Doktrin geprägte Weltbild zu attackieren.
Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно.
Die nach dem Kalten Krieg angestrebte unipolare Welt kam nicht zustande. Natürlich kennt die Menschheitsgeschichte auch Zeiten von Unipolarität, dem Streben nach Weltherrschaft. Das war alles schon mal da. Was ist das überhaupt, eine unipolare Welt? Wie man diesen Terminus auch ausschmückt, am Ende bedeutet es praktisch immer nur, es gibt ein Zentrum der Macht, ein Zentrum der Stärke, ein Entscheidungszentrum. Es ist die Welt eines Alleinherrschers, eines Souveräns. Und das ist am Ende nicht nur tödlich für alle innerhalb dieses Systems, sondern auch für den Souverän selbst, weil es ihn von innen zerstört. Das hat natürlich nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie ist ja die Herrschaft der Mehrheit unter Berücksichtigung der Interessen und Meinungen der Minderheit. Nebenbei gesagt lehrt man uns, Russland, ständig Demokratie. Nur die, die uns lehren, haben selbst wohl keine rechte Lust zu lernen.
Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.
Im Mittelteil der Rede schlägt Putin eine Miteinbeziehung der BRICS-Staaten in globale Entscheidungen vor. Mahnt an, dass die UNO nicht durch NATO oder EU ersetzt werden dürfe. Und am Ende beklagt er sich über den gescheiterten Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation, über die Behinderung russischer Investitionen in Europa und über die NATO-Osterweiterung, gegen die er 2004 nichts einzuwenden hatte.
Es ist eine Rede gegen die unilaterale Weltsicht der USA. Und hier hat sich dann deutlich herausgebildet, dass man sagt, nein, wir wollen in diesem System des Westens nicht mitmachen, wir wollen unsere eigene Rolle spielen. Das hat aber im Wesentlichen damit zu tun, dass man auf einmal spürt, man ist wieder Großmacht, man wird auch im Westen wieder als Großmacht gesehen. Man hat endlich diese erstrebte Augenhöhe wieder erreicht. Und nun möchte man auch nicht mehr mit sich machen lassen, in dieser herablassenden Art mit sich machen lassen, wie es der Westen in den vergangenen Jahren getan hat. Hier ist insofern natürlich wirklich ein Wendepunkt, dass man sagt, das machen wir so nicht mehr mit.
Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 wird sehr schnell sehr populär. Und im gleichen Jahr kürt ihn das amerikanische Time Magazine zur Person des Jahres. Die Begründung, weil er Russland davor gerettet habe, zu einem Failed State zu werden. Und weil er sich selbst als Supreme Leader, als oberster Führer installiert habe. Perhaps for life, heißt es außerdem. Vielleicht sogar auf Lebenszeit.
This is Adi Ignatius, Deputy Managing Editor of Time Magazine. This year we named Vladimir Putin, the President of Russia, as our Person of the Year. We chose Putin because he'd led Russia back from being a nearly failed state and has set himself up as Supreme Leader, perhaps for life.
Doch Putin steht am Ende seiner Präsidentschaft. Er hat zwei Amtszeiten hinter sich und muss gemäß der Verfassung abtreten.
An diesem Punkt sind eigentlich all diejenigen, die den Putinismus, sagen wir mal, mittragen in Russland, recht zufrieden. Jetzt läuft es so, wie sie es wollen. Russland soll wieder eine eigenständige Rolle spielen. Und nun kommt auf einmal der Punkt, wo Putin laut Verfassung eigentlich am Ende ist. Zwei Amtszeiten, er kann nicht weitermachen als Präsident. Und das ist genau der Punkt, der auf einmal zu einem Bruch führt in der russischen Innenpolitik. Und viele Rechte, viele Nationalisten, haben alle gesagt, hier passiert der große Fehler, den Putin macht. Statt einfach sich über die Verfassung hinwegzusetzen und jetzt weiterzumachen, denn wir sehen doch, Russland hat wieder Fuß gefasst. Russland ist wieder eine Großmacht geworden. Stattdessen hält er sich an der Verfassung fest aus optischen Gründen, weil er denkt, na, sieht besser aus und lässt sich wirklich darauf ein, die Macht abzugeben. Das erkennt man natürlich dann oder erkennen diese Leute natürlich auch erst ein paar Jahre später, weil sie sagen, dieser Machtwechsel zu Medvedev ist total schief gegangen. Wir haben jetzt mindestens 4 Jahre verloren und nicht nur 4 Jahre verloren, sondern, wenn wir schon mal drauf vorgreifen, da passieren dann nachher die ganzen großen Proteste in Moskau. Also es wird auf einmal alles wieder in Frage gestellt, was wir 2007, 2008 eigentlich schon erreicht haben. Also das wird ihm, glaube ich, bis heute als ein ganz großer Fehler angerechnet, sich da an die Verfassung gehalten zu haben. Heute, klar, heute sind wir in einer Phase, wo wir alle sowieso drauf pfeifen, was Verfassung ist oder nicht Verfassung ist. Aber damals versuchte man den Schein zu wahren und man hat es später oder sehr schnell dann bereut. Ja.
Man kann nur spekulieren, wie wichtig es Putin im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2008 noch ist, sein Ansehen als verfassungstreuer Politiker zu wahren. Oder wie wichtig es ihm erscheint, diesen Schein noch nach innen und nach außen zu transportieren. Sicher ist allerdings, dass er sich nach wie vor darum bemühen muss, die wichtigsten Interessensgruppen in seinem Machtgefüge zu binden.
Putin ist ja nicht dumm. Er versucht im Vorfeld dieser Wahl von 2008, wo er also die Macht erstmal abgeben will, versucht er zwei Kandidaten aufzubauen. Und zwar zwei Konträre. Zwei, die sich eigentlich völlig widersprechen. Aber sie sind eben zwei Vertreter dieser zwei Machtgruppierungen. Das eine ist Sergei Iwanow, der Verteidigungsminister damals. Der ist ein Falke. Der hat hinter sich diese Siloviki, die Armeeleute, die Sicherheitsleute. Ganz klar, welche Gruppe da angesprochen wird. Und der andere ist Medvedev. Also der wiederum ist mehr so ein Technokrat, gibt sich weltoffen, Jurist. Er lässt sozusagen einen Falken antreten gegen einen mehr oder weniger Liberalen. Und dann muss er sich irgendwann entscheiden. Und da sind die Anhänger der Siloviki, also der Falken, um Iwanow dann entsetzt, dass er sich für Medvedev entscheidet. Aber die Aktion Nachfolge ist schon geklärt insofern, weil als Putin Ende 2007 ist, dass Medvedev als Kandidaten für das Amt des Präsidenten präsentiert, nimmt der natürlich sofort an, aber schlägt unverzüglich vor, dass Putin im Falle seiner Wahl seinerseits den Vorsitz der Regierung übernehmen soll. Also das ist alles wunderbar abgesprochen. Auch das führt schon ein bisschen zu Unruhe, denn Nemtsov zum Beispiel, der liberale Politiker, sagt, das führt doch zu einer gefährlichen Doppelherrschaft. Also diese Form der Lösung Medvedev, Putin, das ist in der Tat ein Szenarium nicht ohne Risiko und man weiß zu dem Zeit nicht so ganz genau, wie es ausgehen wird.
Aber Sie haben es ja ganz gut hingekriegt, ne?
Und, ja gut, das sieht man 4 Jahre später, aber eigentlich wird dann auch die Notbremse gezogen, wenn man bedenkt, dass 2012 Medvedev auf einmal doch Ambitionen hat, sich nochmal zu bewerben, was Putin ja offenbar ins Entsetzen getrieben haben muss. Und er wird ja auch unterstützt von bestimmten Gruppen. Aber allein schon dieser ganze Vorgang ist natürlich auch eine Verhöhnung demokratischer Zustände, eine Verhöhnung des Wählerwillens. Man hat ja kurz vorher nochmal Duma-Wahlen stattfinden lassen, 2007. Da wurde dann schon offiziell erklärt, es gibt gar keinen Kampf der Parteien mehr um Mandate. Diese Wahl ist nur noch ein landesweites Referendum für Putin. Also schon damals sagt man eigentlich ziemlich öffentlich, das ist eigentlich gar keine Wahl. Ihr sollt nur sagen, seid ihr für Putin oder seid ihr nicht für Putin. Und sie schaffen es mit ihren Medienmitteln und so weiter tatsächlich, dass diese Wahl mit einer verfassungsgebenden Zweidrittelmehrheit für Putin endet. Also eigentlich hat er die Weichen sehr gut gestellt aus seiner Sicht, dass das alles in seinem Sinne weiterlaufen muss. Aber das kommt eben anders.
Während Medvedevs Präsidentschaft führt Putin den Staat als Ministerpräsident. Nichts anderes hatten beide ja vereinbart, als Putin Dima, so Medvedevs Spitzname, zum Kandidaten machte. In dieser Funktion bereitet Putin seine nächsten Amtszeiten vor. Denn laut Verfassung darf er ja eigentlich nur 2 Legislaturperioden als Präsident amtieren. Die ersten beiden annulliert er einfach, weil Putin jetzt ja zwischendurch gar kein Präsident ist. Und die Dauer der Amtsperioden wird von 4 auf 6 Jahre erhöht, damit er danach noch lange Präsident bleiben kann. Das alles passt in die Doktrin des Kreml, die souveräne Demokratie genannt wird. Wladyslaw Surkow, Chef der Präsidialverwaltung und somit auch Chefideologe im Kreml, hatte sie nach der Orangenen Revolution definiert. Surkows souveräne Demokratie geht davon aus, dass sich Russland vor allem gegen feindliche Impulse von außen wehren muss, damit das eigene, spezielle Verständnis von Demokratie im Inneren verteidigt werden kann. Der Kreml ist also im Jahr 2008 schon zur ideologischen Festung ausgebaut worden. Im Inneren treffen erhabene Sowjeterinnerungen auf die Rechtfertigungen der eigenen Großmachtansprüche. Und nach außen werden Putins Reich und seine Untertanen gegen die zersetzenden Einflüsse des Westens geschützt. Doch dann kommt Dima und stellt alles in Frage.
Medvedev tritt ja erstmal an mit ganz verblüffenden Äußerungen. Er sagte, er sei ein Gegner dieses Begriffs der souveränen Demokratie. Entweder gibt es Demokratie oder nicht Demokratie, aber was heißt souveräne? Das ist doch schon ein Abstrich. Nein, so nicht. Er spricht sich eindeutig für die Marktwirtschaft aus, er spricht sich für einen Rechtsstaat aus. Ganz verblüffende Sachen. Er spricht sich aus für die Verantwortlichkeit der Regierungen. Wann hat eine russische Regierung unter Putin je eine eigene Verantwortung, eine Eigenverantwortung gehabt? Überhaupt nicht. Aber er spricht sich eigentlich aus für eine parlamentarische Republik, wo wirklich das Parlament die Regierung bildet und auch über die Gesetze entscheidet. Also das sind schon ganz verblüffende Dinge, aber von Anfang an merkt man bei Medvedev eben, er hat keine Statur. Also man erlebt ihn nie als einen Menschen, der entschieden auftritt. Das haben wir selbst bei unserem Spiegelgespräch bei ihm gemerkt. Er wirkte auf uns gar nicht als der Präsident, sondern als wie so ein Kumpel, der uns sein iPad zeigt, was er da alles drauf hat. Und also er wirkte eher so, als ob er um Sympathie wirbt bei westlichen Journalisten. Und das zweite Entscheidende war natürlich, dass er nie eine eigene Hausmacht besessen hat, so wie Putin, der nun in den Regierungssitz einzieht, aber alle entscheidenden Leute mitnimmt. Ne? Also wenn ich mich erinnere, in der Regierung, die er da bildet, hat er, glaube ich, über 20 KGB-Leute, wollte ich gerade sagen, FSB-Leute, also ehemalige Geheimdienstler. Schon das ist so ein Ausdruck dessen, wie sehr sich das Machtzentrum dann zum Ministerpräsidenten auf einmal verlagert. Aber in der Amtszeit mit Williams, dann kommt es zu einigen Zwischenfällen, die ihm nicht genehm sein können, die auch das Land ein bisschen gefährden könnten. Das ist etwas, was Putin vielleicht so nicht vorausgesehen hat.
Ungeachtet internationaler Proteste hat sich der bewaffnete Konflikt zwischen Russland und Georgien um die abtrünnige Region Südossetien weiter ausgeweitet. Russische Kampfflugzeuge bombardierten strategisch wichtige Orte wie Bahnlinien, Hafenanlagen und militärische Einrichtungen auch außerhalb des eigentlichen Konfliktgebietes. Auch zivile Einrichtungen in Georgien wurden Ziel von Kampfhandlungen.
Ja, es geht ja gleich los mit dem Georgienkrieg. Der bricht ja im August 2008 aus, also relativ schnell nach der Präsidentenwahl. Und hier machte Medvedev nicht die glücklichste Figur, zumindest zu Beginn dieses Krieges. Man sieht es auch daran, Putin ist weit weg, er ist in Peking bei den Olympischen Spielen, kommt sofort zurückgeflogen und man sieht ihn sozusagen, wie er sich ans Volk wendet, nicht Medvedev. Also das ist eindeutig, dass er versucht, die Dinge zu steuern, weil er nicht zutraut, dass in einer solch brenzligen Situation Medvedev die richtigen Entscheidungen trifft. Medvedev macht natürlich dann das, was er immer macht, was er übrigens heute in ganz besonderer Form macht. Er versucht einfach, sich auch martialisch zu geben. Also er heizt die patriotische Stimmung an. Sie haben insofern dann auch die Überhand, weil sie das Ende des Georgienkrieges, ja nur ein fünftägiger Krieg, dass sie den als Niederlage der USA hinstellen. Also wieder mal führen sie alles zurück auf die Ost-West-Auseinandersetzung. Und hier haben wir auch schon diese Reflexe, wie wir sie jetzt beim Ukraine-Krieg sehen. Diese aufgeheizte patriotische Stimmung, die funktioniert immer in Russland. Prompt hat dieses Tandem Putin-Medvedev eine Zustimmung von weit über 80%. Also man kann die Russen sehr gut erreichen mit diesem nationalen Gedanken. Wir lassen uns hier nicht rausdrängen, wir lassen uns nicht beleidigen. Und wenn irgendein kleiner Führer einer kleinen ehemaligen Sowjetrepublik uns sozusagen irgendwo an unseren Grenzen bedrängt, dann werden wir ihm schon zeigen, wie hart wir zurückschlagen können. Das wird immer honoriert.
Die harte militärische Entschlossenheit des russischen Eingreifens schockiert die Welt. Und insbesondere europäische Politiker beeilen sich, Putins Vorgehen zu kritisieren, wie Polens damaliger Staatschef Lech Kaczynski.
Wir sind nicht nur hier, um Solidarität zu bekunden. Wir sind hier die Führer der 5 Länder Polen, Ukraine, Estland, Lettland und Litauen. Wir sind hier, um den Kampf aufzunehmen.
Ich kann mich erinnern, wie Lech Kaczynski, also der damalige polnische Präsident, kam ja alle in diesen Kriegstagen oder nach den Kriegstagen nach Tiflis, um dort öffentlich aufzutreten. Wie der sagte, wenn die Welt jetzt Georgien allein lässt, dann ist die Ukraine als nächstes dran. Das ist schon sehr prophetisch damals, denn dem Westen wird nun auf einmal klar, er hat Putin Russland offenbar falsch eingeschätzt. Russland ist viel handlungsentschlossener. Und hier zeigt sich eben in dieser russischen Reaktion doch Revanchismus und auch Imperialismus, also dieser Versuch, diesen Großmachtanspruch auch militärisch zu wahren. Also diese Zeichen sind ganz deutlich 2008.
Der 5-tägige Krieg in Georgien geht als Kaukasuskrieg in die Geschichte ein. Er belastet das Verhältnis zwischen den Nachbarn Georgien und Russland bis heute. 2023 verurteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland zu einer Zahlung von 130 Millionen Euro an Georgien, weil Russland nach den Kämpfen im August 2008 Folterungen und Plünderungen zugelassen habe. Am 26. August 2008 erkennt Russland Abchasien und Südossetien offiziell als unabhängige Staaten an. Allerdings sind beide seither de facto eher abhängig, und zwar von Russland, was ihre militärischen, politischen und ökonomischen Strukturen angeht. Ein Jahr später erklärt Russland den 2. Tschetschenienkrieg für siegreich beendet. Ramzan Kadyrov, der Sohn des 2004 ermordeten Ahmad Kadyrov, gilt nach wie vor als ein treuer Unterstützer Wladimir Putins. 2009 ist auch das Jahr, in dem der Ölpreis einbricht. Und noch ein Jahr später, 2010, wird Viktor Janukowitsch, Moskaus Kandidat, doch noch ukrainischer Präsident. Was danach passiert, die massiven Proteste gegen Putin im Jahr 2011, Nawalny, Pussy Riot, der endgültige Umbau Russlands zu einer Autokratie, die Gegner verfolgt und andere Meinungen unterdrückt, der Euromaidan, die von langer Hand geplante Annexion der Krim und was der Beginn des Krieges gegen die Ukraine 2014 für das Russland von morgen bedeutet, das erzählen wir in der 4. und letzten Folge dieser Podcast-Serie. Das war Putins Aufstieg. Vom gefeierten Reformer zu dem Mann, der den Krieg zurück nach Europa brachte. Eine Sonderserie des Spiegel-Auslands-Podcasts 8 Milliarden. Dies war Folge 3, der Ukraine-Komplex. Wir bedanken uns bei Christian Neef dafür, dass er sein Wissen über und seine Erfahrungen mit Wladimir Putins Russland mit uns geteilt hat. Wir bedanken uns bei Janis Schakarian für die hilfreichen Anmerkungen zur redaktionellen Verfeinerung dieser Serie. Wir bedanken uns bei Felix Klein für den guten Ton und schönen Klang seiner Postproduktion dieser Episode. Wir danken Marius Mestermann, dass er erneut Wladimir Putin, George W. Bush und anderen einflussreichen Politikern seine deutsche Stimme geliehen hat. Und wir danken allen Zuhörerinnen, Zuhörern und diversen Menschen, die uns zuhören, dafür, dass sie genau das tun und unsere Arbeit dadurch sinn- und wertvoll machen. Danke. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.